ARD.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Plus-Minus-Podcast, wie immer mit Anna Planck.
Und David Alf. Und wie immer geht es heute um Wirtschaft, die euch weiterbringt. Und natürlich versuchen wir, dieses Versprechen immer einzulösen.
Aber selten, das behaupte ich jetzt einfach mal zu Beginn dieser Folge, selten gelingt uns das so gut wie in dieser Folge.
Wow, ey, du legst die Latte ja so richtig hoch heute. Gut.
Ja, denn heute schauen wir mal darauf, was unsere Wirtschaft eigentlich mit unserem Geld macht. Und zwar einerseits mit unser aller Geld, das wir in der Tasche haben, und andererseits mit dem Geld, das an unseren Börsen gehandelt wird.
Denn gerade da wird spannend, obwohl wir jeden Tag eine neue Horrornachricht aus der deutschen Wirtschaft bekommen, läuft's beim DAX super gut. Das ist doch irgendwie komisch, oder?
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienindex DAX verdoppelt. Wie kann das sein? Ist das einfach ein riesiger Realitätsverlust und es droht einfach der große Crash?
Ja, das ist die große Angst, ne, die irgendwie in der Luft hängt. Auf der anderen Seite wischen die viele auch weg und sagen, boah, irgendwie wird das ja schon passen und gut gehen. Na was denn jetzt? Wir versuchen heute rauszukriegen, wie es um das Risiko steht. Wie sicher ist Geld, das ihr an der Börse anlegt in diesen unsicheren Zeiten?
Wir können versprechen, dass ihr nach dieser Folge ein bisschen mehr Klarheit habt. Denn wir schauen genau da drauf. Warum geht's der Wirtschaft an den Kragen und der Börse besser denn je? Wir geben euch einen Überblick über die Börsencrashs der vergangenen Jahrzehnte und vor allem, was wir daraus lernen können.
Jede Menge Börsenwissen also in diesem Plus-Minus-Podcast. Auf geht's. Der DAX. Kein Tier, wie meine Kinder immer gedacht haben. Der Deutsche Aktienindex. Der ist 2025 absolut abgegangen, auch wenn es im Herbst jetzt so ein paar kleinere Rückschläge gab. Es bleibt beeindruckend. Innerhalb eines Jahres hat er ungefähr 20% zugelegt.
Und das ist einfach mal eine Ansage. Aber eben irgendwie auch ein bisschen seltsam. Die Stimmung an der Börse passt so gar nicht zur Stimmung der Menschen. Jedenfalls nicht zu der, die unser Team im Ruhrgebiet auf der Straße getroffen hat.
Es ist schlechter geworden, ja. Definitiv.
Also jedes Jahr ist weniger. Alles teurer und Leute haben kein Geld mehr.
Ich kann mir auch einige Sachen nicht mehr leisten. Also, ne? Also ich muss jetzt auch schon immer gucken oder irgendwo Abstriche machen. Urlaub gar nicht mehr. Butter, Brot isst nicht mehr. Jetzt muss man umsteigen auf Margarine, weil man sich die Butter nicht mehr leisten kann.
Was ist da los? Die Börse jubelt und überall sonst ist Krisenstimmung?
Fakt ist, die deutsche Wirtschaft ist in der Krise oder eigentlich ja eher in einer Art Strukturwandel. Das haben wir euch ja auch vor ein paar Wochen erzählt. Die Folge legen wir euch nochmal in die Shownotes. Im Moment aber schrumpft die Wirtschaft und zwar das dritte Jahr in Folge. Und viele Menschen machen sich eben Sorgen um ihre Jobs. Kein Wunder. Schließlich bauen ja auch viele Firmen Arbeitsplätze ab, schließen Werke oder verlagern die Produktion ins Ausland.
Und immer mehr Unternehmen müssen sogar aufgeben, müssen Insolvenz anmelden. 2025 waren es fast 24.000 Fälle und es sollen noch mehr werden. Das heißt, jeden Tag gehen in Deutschland über 60 Firmen pleite.
Unser Plus-Minus-Team hat sich das mal ganz genau angeguckt, ist nach Duisburg gefahren zu einem Chemieunternehmen. Venator Germany, die Firma liegt direkt am Rhein und gehört zu den alteingesessenen Betrieben am Ort. 150 Jahre Firmengeschichte. Im September mussten sie trotzdem Insolvenz anmelden. Seitdem haben die 300 Mitarbeiter richtig Sorge um ihre Jobs. Vor allem die steigenden Rohstoffpreise und die hohen Energiekosten sind das große Problem bei der Firma. Bei unserem Besuch dort haben wir auch mit einigen Mitarbeitern sprechen können. Sie machen sich echt riesige Sorgen um ihre Zukunft, denn sie wissen ja auch, dass es wahrscheinlich sehr schwer wird, einen neuen Job zu finden. Gerade in dieser Gegend, bei dieser Wirtschaftslage. Die Arbeitslosigkeit liegt im Raum Duisburg echt bei 13%, im gesamten Ruhrgebiet auch bei 10%. Und es geht ja nicht nur Ihnen so. In Ihrer Region gehen immer mehr Firmen pleite. Freunde, Bekannte werden arbeitslos und gleichzeitig herrscht an den Börsen, und das ist dann so verrückt für diese Leute, Partystimmung.
Ja, es ist sehr komisch. Nimmt einen doch mit, wenn man weiß, dass der DAX ständig steigt und gleichzeitig mehr Insolvenzen angemeldet werden, ist schon ein bisschen komisch.
Total. Super komisch eigentlich. Und auf den ersten Blick auch irgendwie irrational. 3 Jahre Wirtschaftskrise in Deutschland und im selben Zeitraum hat sich der DAX in etwa verdoppelt. Wie passt das zusammen? Um das herauszufinden, ist unser Plus-Minus-Team nach Frankfurt am Main gefahren und hat dort 2 Experten getroffen. Der eine ist Emanuel Mönch, der ist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Der andere ist Roger Peters. Er ist Fondsmanager und Börsenexperte und mit dem ist unser Team dann auch mal hin zur Börse.
Ja, die kann man tatsächlich besuchen. Jeder kann das machen, das ist auch beeindruckend. Im Vergleich zu früher ist da zwar heutzutage weniger los, also relativ ruhig, da sitzen ein paar Händler vor riesigen Bildschirmen, man hört das Klackern der Tastaturen und Gemurmel, das läuft ja mittlerweile alles elektronisch. Wahnsinnig viele Monitore und an den Wänden auf großen elektronischen Tafeln die ganzen Börsenkurse in Echtzeit. Prominent in der Mitte natürlich unser DAX, diese DAX-Kurve, die ihr auch aus dem Fernsehen kennt. Und da sind wir dann wieder bei der Frage, warum steigt denn der DAX, obwohl Deutschland in einer Wirtschaftskrise steckt?
So, und dafür gibt es gleich mehrere Erklärungen. Wir fangen mal mit der einfachsten an. Die Unternehmen im DAX haben zwar ihren Sitz in Deutschland, aber sie sind international aktiv. Das heißt, die verdienen einen Großteil ihres Geldes nicht bei uns in Deutschland, sondern überall auf der Welt, zum Beispiel Siemens. Die haben im Herbst erst ihre Jahreszahlen bekannt gegeben und konnten einen Rekordgewinn verkünden. 10,4 Milliarden Euro Gewinn. Die Steuern schon rausgerechnet.
Aber das meiste eben nicht in Deutschland. Das hat Ronald Busch, der Siemens-Chef, erzählt. Die Gewinne werden, wie er sagt, überall auf der ganzen Welt erwirtschaftet. Natürlich auch bei uns, aber nur ein kleiner Teil davon bei uns. Wie das Geschäft bei Siemens läuft, das hängt damit also kaum davon ab, wie jetzt die Wirtschaftslage bei uns so ist, sondern eher mit dem, wie es im Rest der Welt so läuft.
Ja, und das müssen wir leider sagen, die Weltwirtschaft steht im Vergleich zur deutschen Wirtschaft viel besser da. Für das Jahr 2025 rechnen die Experten für die Weltwirtschaft mit einem Plus von 3,2%, für unsere nur mit mageren 0,2%. Das ist ein riesiger Unterschied.
Ja, und an dieser Stelle können wir auch schon mal so ein Learning, wie man ja gerne sagt, für uns mitnehmen. Wer an der Börse investiert, der muss international denken und nicht nur an den deutschen Markt. Aber dazu später noch mehr.
Es gibt aber noch mehr Gründe, zum Beispiel der Klassiker, Angebot und Nachfrage. Es gibt gerade viele Anleger, die sich für Aktien interessieren, auch für Deutsche. Vor allem bei den Amerikanern sind unsere Aktien ziemlich gefragt. Und wenn viele Aktien gekauft werden, steigt der Kurs. Soweit so normal.
Aber warum wollen denn alle unsere Aktien haben? Die Experten sagen, Aktien sind Sachwerte. Man ist ja als Aktionär an einem Unternehmen tatsächlich beteiligt. Das heißt, ein Teil des Unternehmens, auch wenn das vielleicht nur so klitzekleine Stückchen ist, das gehört mir als Aktionär. Und wenn die Zeiten eben so sind, wie sie sind, mit all diesen Unsicherheiten, wie zum Beispiel so einer Zollpolitik von Donald Trump, dann suchen Investoren Sachwerte. Gold zum Beispiel, das wissen wir alle, aber Aktien eben auch. Nach dem Motto, was ich habe, das habe ich. Sachwerte sind da, die schwanken jetzt zwar vielleicht so ein bisschen in ihrem Wert, aber das Gold oder das Unternehmen, das wird von der Inflation ja nicht völlig aufgefressen.
Es gibt aber noch einen Grund. Wie sich die Börsen entwickeln, hat ganz oft was mit der Geldpolitik der Notenbanken zu tun. Wenn diese Notenbanken, zum Beispiel die Europäische Zentralbank oder die Federal Reserve in den USA, die Zinsen senken, und das tun sie gerade immer wieder, dann steigen oft die Aktienkurse.
Warum? Weil Unternehmen dann Kredite billiger bekommen und so mehr verdienen können. Das ist der eine Punkt. Der andere, wenn die Zinsen sinken, dann wird es auch für uns alle unattraktiver, Geld jetzt aufs Sparbuch oder aufs Tagesgeldkonto zu legen. Dafür bekommt man eben zu wenig. Also lieber was anderes kaufen, wie, naja, wir haben es gerade gesagt, zum Beispiel Aktien. Und wenn dann wieder mehr Leute in Aktien oder ETFs machen, dann gehen die Kurse auch wieder mehr nach oben.
Ein Punkt haben wir noch, was für steigende Aktienkurse spricht. Die Börse schaut immer nach vorne, also in die Zukunft und nicht zurück. Und wir haben ja schon eine ganze Folge darüber gemacht. Die Zukunft sieht auch für die deutsche Wirtschaft gar nicht so schlecht aus. Die schlechten Nachrichten, die wir im Moment so hören, Insolvenzen, Arbeitsplatzabbau, Wirtschaftsflaute, die beziehen sich auf die Vergangenheit, die letzten Monate oder das letzte Jahr. Die Profi-Anleger, und die bestimmen hauptsächlich die Kurse, sind gar nicht so pessimistisch. Und das sagt auch Fondsmanager Peters.
Die Märkte preisen die Zukunft ein und man erwartet nicht, dass es so bleibt, sondern man erhofft sich eine Besserung. Das ist das, was wir auch sehen in den Bewegungen der vergangenen 12 Monate.
Die deutsche Wirtschaft hat also echt Potenzial. Und diese Erwartung ist in den Börsenkursen auch schon eingepreist. Also der Optimismus ist schon berücksichtigt. Genauso wie zum Beispiel die von der Bundesregierung geplanten Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Verteidigung. Da erwarten die Börsianer, dass diese Investitionen die Wirtschaft ankurbeln und dass es dann langfristig wieder aufwärts geht.
So. Dann sieht's ja alles in allem gar nicht so schlecht aus. Naja, die einen sagen so, die anderen so. Jetzt komme ich ja zufällig aus Frankfurt.
Ja.
Ne? Lauf also hin und wieder an dieser Börse vorbei.
Ja.
Und da stehen dieser Bulle und der Bär davor. Das sind so große Bronzefiguren. Der Bulle steht für Optimismus und steigende Kurse. Der Bär für Pessimismus und fallende Kurse. Und jetzt pass auf, obwohl ich aus Frankfurt komme und schon also wahrscheinlich 1398 Mal da vorbeigelaufen bin, war mir eine Sache nicht klar. Und dafür braucht es diesen Podcast und unsere kluge Redaktion. Warum nämlich das ausgerechnet Bulle und Bär sind?
Komm, hau raus.
Das hat was mit dem Kampfverhalten der Tiere zu tun.
Ah.
Der Bulle stößt beim Kämpfen mit seinen Hörnern nach oben und der Bär schlägt mit der Pranke nach unten.
Okay. Und deshalb sind steigende Kurse mit dem Horn nach oben gehauen. Und wenn der Bär einen drauf hat, dann gehen die Kurse nach unten.
So sieht's aus.
Ei.
Grüße gehen raus ins Plus-Minus-Team. Vielen Dank für dieses herrliche Angeberwissen für zwischendurch. Aber zurück zum Thema. Ich nenne sie mal die Bären unter den Börsianern. Die schlagen nämlich gerade Alarm. Die befürchten nämlich, dass die Kurse schon bald stark fallen könnten. Vor allem im Hightech-Bereich. Gerade Aktien von Chip-Herstellern wie Nvidia laufen gerade super. Vielleicht zu super. Oder die Aktie von Palantir, die halten ja viele für zu teuer.
Und die Bären an der Börse, die waren schon länger vor einem Ende dieses KI-Booms und ziehen Parallelen zum Dotcom-Hype, der im Jahr 2000 mit einem massiven Crash geendet ist. Und solche Börseneinbrüche, die gibt's ja auch mal immer wieder. Was ist denn, wenn so ein Börsencrash wiederkommt? Ist dann das ganze Geld, das ihr da vielleicht reingesteckt habt, weg? Börsencrash, das Wort schwebt ja zurzeit wie so ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger. Crash, Zusammenbruch, alles am Boden, Geld weg. Das klingt brutal, ne? Aber nicht alles, wovon die Leute reden, jeder größere Kursrückgang ist auch gleich ein Crash. Also was wäre denn so ein echter Crash?
Schauen wir uns mal die gängigen Definitionen an. Ein Börsencrash ist ein extremer Kursverfall innerhalb kurzer Zeit und damit meine ich wenige Tage. Und die Kurse müssen dann schon um mindestens 20% fallen. Und meistens gibt es einen bestimmten Auslöser dafür, zum Beispiel Rezessionen, Kriege, Missernten, Pandemien.
Ah, da erinnere ich mich an eine Corona.
Ja, da war
da
was.
Waren wir alle dabei, haben wir alle miterlebt und da sind auch die Aktien in den Keller gerauscht. Im Rekordtempo, allein an einem einzigen Tag, nämlich am 16. März 2020, sank der US-amerikanische Leitindex Dow Jones um 12,9%. Das ist der drittgrößte Tagesverlust in der gesamten Geschichte. Größere Einbrüche gab es nur am 28. Oktober 1929 zu Beginn der sogenannten Weltwirtschaftskrise und am 19. Oktober 1987. Das war das Schlimmste, was es bisher an Tagesverlusten gab. Der berühmte Black Monday, der schwarze Montag, an dem der Dow Jones um 22,6% zurückging und damit alle anderen Börsen auf der ganzen Welt mitgerissen hat.
Und jetzt fällt euch vielleicht was auf, denn irgendwie ist es ja komisch, über diese Crashes, ist das die Mehrzahl von Crash?
Hört sich zumindest sensationell an, Crash.
Über diese Crashes oder Crashs redet keiner mehr. Selbst der Crash zu Beginn der Corona-Pandemie ist für die meisten von uns schon super lang Geschichte. Dabei ist er ja gerade mal 5 Jahre her. Und der DAX hat damals innerhalb eines Monats über 40% verloren. Das wäre also mal so ein richtiger Crash. Corona hat in dieser Zeit 19,4 Billionen Euro Börsenwert vernichtet. Kann man sich gar nicht vorstellen. Seit dem schwarzen Montag 1987 hat es insgesamt 8 solcher Crashs gegeben. Also 8-mal sind die Kurse um über 20% gefallen. Das ist schon krass.
Aber die Aktienkurse haben sich immer wieder gefangen. Und das enorm schnell. Im Jahr 2020 zum Beispiel, da stand der DAX am schlechtesten Tag, am 18. März, bei ungefähr 8.000 Zählern. Und am Ende des Jahres war der DAX dann schon wieder bei über 13.000 Zählern, sogar höher als am Jahresanfang. So, als wäre überhaupt nichts passiert. Und wenn ich das mal jetzt so mit heute vergleiche, klingt das echt mickrig, denn wir reden ja im Moment über DAX-Werte so um die 23.000 oder 24.000.
So, und eines kann man aus den Börsencrashs der Vergangenheit lernen. Es geht immer wieder aufwärts. Und bis jetzt ging es immer noch weiter aufwärts als davor. Die Frage ist dann immer nur, wann ist der Tiefpunkt bei einem Crash erreicht? Und ich sag's, wie es ist, diese eine Frage heute, die können wir euch nicht beantworten. Aber immerhin, niemand kann sie seriös beantworten.
Das nämlich tatsächlich echt ganz unterschiedlich zeigt ein Blick in die Börsengeschichtsbücher, in die Archive. Meistens dauern nämlich solche Kursrutsche ungefähr ein bisschen länger als einen Monat. Am längsten hat es übrigens zwischen 2000 und 2003 gedauert. Das war das Platzen der Dotcom-Blase, von der wir gerade schon gesprochen haben. Da wurde mit Tech-Werten wild spekuliert. Viele der Unternehmen waren an der Börse sehr hoch bewertet. Sprich, die Kurse waren eigentlich viel zu hoch dafür, dass die meisten noch nie Gewinne gemacht hatten. Und dann rasselten die Kurse auf einmal in den Keller. Gerade bei vielen normalen Anlegern. Da war das richtig schrecklich, weil die haben dann natürlich Panik gekriegt, die haben verkauft, um wenigstens irgendwie die Verluste in Grenzen zu halten. Und das hat dann natürlich den Kurssturz erst recht noch schlimmer gemacht.
Das hat dann auch andere Aktien von großen, solideren Unternehmen einfach mit runtergezogen. Ein Beispiel ist die Telekom-Aktie. Die hat damals einen echten Hype ausgelöst, gestiegen von rund 14 Euro auf über 100 Euro. Fast jeder hatte damals Telekom-Aktien im Depot.
Und du sprichst gerade mit einem Opfer, das alles Abiturgeld von Opa da verloren hat. Es ist ganz schrecklich gewesen. Naja, ich habe das abgehakt als dunkles Kapitel in meinem Leben. Egal, heutzutage hat die Telekom-Aktie übrigens wieder zwischen 25 und 30 Euro. Anleger, die also ganz am Anfang gekauft haben und die Aktie einfach über ganz lange Zeit haben liegen lassen, die sind ganz gut gefahren. Wenn man zu spät eingestiegen ist, wie ich damals, hat man auch jetzt von diesen 30 Euro nichts, aber egal. Und auch wenn sie jetzt keine Rekordgewinne erzielt haben, das ist ein ordentliches Papier, wenn man das eben lange hat liegen lassen. Sein Geld am Aktienmarkt anzulegen, heißt auch, man braucht auf jeden Fall gute Nerven, viel Zeit, damit man nämlich die Ruhe bewahren kann. Das ist absolut wesentlich.
Ja, dazu kommen wir später auch nochmal. Aber nochmal kurz zum Platzen der Dotcom-Blase. Viele Firmen sind damals sang- und klanglos verschwunden und mit ihnen das Geld der Anleger. Und auch da kann man wieder super viel lernen, nämlich in was man investiert und dass man nicht mit etwas zocken sollte, wovon man einfach keine Ahnung hat, was man nicht versteht. Damals war das Internet nämlich wirklich noch Neuland, aber jeder wollte damit reich werden.
Und es heißt jetzt auch überhaupt nicht Hände weg von Aktien. Die Geschichte zeigt ja auf der anderen Seite auch, dass sich Aktien total schnell erholen können, wenn man jetzt auf ein seriöses Unternehmen gesetzt hat. Und dass sie sich auch schneller erholen können, als man das vermutet. Zum Beispiel Telekom, haben wir gerade drüber geredet. Und das gilt auch nicht nur für einzelne Aktien. Es ist wirklich ganz krass, wie schnell sich die Börse generell oft als Ganzes erholt. Dazu gibt es Berechnungen, wie lange das dauert, bis so eine Börse wieder auf dem Stand von vor dem Crash ist.
Am längsten hat es übrigens nach der globalen Finanzkrise 2008 und 2009 gedauert, also bis sich die Kurse wieder erholt haben. Los ging es da mit der Pleite der US-Bank Lehman Brothers. Da kamen die Finanzmärkte weltweit ins Schlingern und da hat sich der DAX erst nach 6 Jahren wieder erholt. Aber das heißt auch, wenn du deine Aktien einfach diese Zeit liegen gelassen hättest, wäre dir gar nichts groß passiert.
Und bei den anderen Crashs ist es noch viel schneller gegangen. In der Corona-Krise 2020 hat es ja nicht mal ein ganzes Jahr gedauert. Und wenn man das abwarten kann und das Glück hat, einen guten Zeitpunkt zu erwischen, dann kann man echt ordentlich Kohle machen. Ein paar schlaue Börsenhistoriker, die haben das mal ausgerechnet. Wenn du in der Dotcom-Krise auf dem Tiefstpunkt eingestiegen wärst, hättest du nach einem Jahr eine Rendite von fast 7% gehabt. Und das ist recht wenig im Vergleich zu anderen Crashs. Wäre man 2009 nach der Finanzkrise und der Lehman-Pleite eingestiegen, dann wären es 44% nach einem Jahr gewesen. Und nach der Corona-Krise, also nach 2020, hätte man nach einem Jahr 70% Rendite beim DAX einsacken können.
Und das ist echt krass viel. Aber wie gesagt, man weiß es nie, wann der Tiefpunkt erreicht ist.
Ja,
und deswegen sind das halt auch alles irgendwie reine Rechenspielchen und immer das hätte man und so weiter. Also wieder reine Spekulation. Man will sein Geld ja anlegen, um später was davon zu haben, um es nicht zu verzocken.
Also anlegen für Schlaubis kriegt ihr hin, wenn ihr euch an ein paar Spielregeln haltet.
Wir fassen nochmal zusammen. Die Börse ist für Anleger gar nicht so gefährlich, weil, das haben wir gelernt, die Kurse sich auch nach einem Crash meistens schnell wieder erholen.
Aber wie verhalte ich mich als Anleger richtig und verzocke nicht Haus und Hof? Ich verstehe schon jeden, der sagt, boah, da erzählen die mir die ganze Zeit was über Crashs und Flops. Wie soll ich denn jetzt mit gutem Gefühl mein hart verdientes Geld an die Börse tragen?
Und genau da kann uns Professor Emanuel Mönch von der Frankfurt School of Finance and Management beruhigen.
Natürlich gibt es auch Risiken. Aktienmärkte fallen auch manchmal im Wert. Und es kann das durchaus sein, dass man auch mal temporär einen Teil seines Gesparten verliert. Aber in der langen Frist steigen die Aktienmärkte immer deutlich stärker als zum Beispiel die Zinsen, die es aufs Sparbuch gibt.
Dazu gibt es unendlich viele Berechnungen und Studien. Langfristig kann man mit Aktien einfach deutlich mehr verdienen. Aber es ist eben nicht so sicher wie auf dem Tagesgeldkonto. Wobei man muss natürlich auch wissen, dass es auch da Grenzen gibt. Bei uns gilt 100.000 Euro pro Person und Bank, die sind sicher. Dann würde bei einem Ausfall der sogenannte Einlagensicherungsfonds einspringen, sollte die Bank pleite gehen. Hat man mehr auf dem Konto, dann sieht es echt düster aus. Wenn es ganz dicke kommt, so wie bei der großen Hyperinflation 1923, dann ist das Geld sowieso weg.
Davon mal abgesehen, ist ein Sparbuch oder Tagesgeld einfach ein mieses Geschäft. Also wenn wir davon reden, wie wir unser Geld vermehren können, da gibt es vielleicht 1 oder 2% Zinsen drauf.
Ja, wenigstens gibt es wieder welche. Aber nur zur ehrlichen Rechnung gehört ja natürlich auch, dass wir die Inflation immer dagegen rechnen müssen. Und die liegt gerade bei über 2%. Das Geld ist dann trotz Zinsen im Grunde jedes Jahr weniger wert.
Wenn ich das Geld stattdessen in Aktien und Fonds stecke, dann liegt die durchschnittliche Rendite bei 8-10% im Jahr, sagen die Experten. Das ist eine ganz andere Nummer. Und um das zu bekommen, muss man kein Fondsmanager oder Börsenprofi sein, aber man sollte sich an so ein paar einfache Spielregeln halten. Das gilt auch für all diejenigen unter euch, die schon Geld in Aktien oder Fonds angelegt haben. Und zu diesen Regeln kommen wir jetzt. Es gibt da ein paar goldene Börsenregeln, also ganz einfache Grundregeln, und die sind super wichtig, damit ihr auch mit Aktien oder Fonds ruhig schlafen könnt und nicht jede Nacht mit Albträumen aufwacht.
Ja, also endlich jetzt mal Butter bei die Fische, Schritt für Schritt. Als erstes gucken wir mal auf die Summe. Um wie viel Geld geht's denn überhaupt? Was kann oder will ich an der Börse investieren? Und da wird's für viele jetzt schon anstrengend, weil da muss man sich mal hinsetzen und muss mal genau auf Einnahmen und Ausgaben gucken, die wir so jeden Monat haben, und dann schauen und rechnen, was wirklich übrig bleibt. Vielleicht hat man ja auch was angespart und von diesem Betrag kann ich dann auch was nehmen. Aber ganz wichtig, bitte nicht alles.
Also auf keinen Fall Geld, das ich brauche, um nächstes Jahr eine neue Waschmaschine zu kaufen, ja, oder für den Urlaub im nächsten Jahr. Ja. Das gehört als Notgroschen aufs Tagesgeldkonto. Denkt da ruhig ein bisschen voraus. Also packt da drauf, was ihr in den nächsten 5 Jahren brauchen könntet. Dann seid ihr mit diesem Notgroschen auf der sicheren Seite.
Aber was ihr darüber hinaus übrig habt, das könnt ihr anlegen. Und wenn ihr am Monatsende immer noch so ein bisschen Spielraum habt, dann könnt ihr ja sogar sowas wie einen Sparplan machen. Also jeden Monat eine bestimmte Summe in zum Beispiel einen Aktienfonds packen. Das muss jetzt auch nicht viel sein, also 50 Euro zum Beispiel. Damit hättet ihr schon mal einen Anfang gemacht. Und dann gibt es nach ein paar Jahren auch einen ganz schön netten Batzen Geld.
Das Deutsche Aktieninstitut hat das mal ausgerechnet. Wer beispielsweise mit einem Sparplan auf Aktienfonds oder ETFs in den letzten 20 Jahren 50 Euro im Monat in den DAX investiert hat, hat ein kleines Vermögen angesammelt. Aus den eingezahlten 12.000 Euro wurden nach 20 Jahren gut 28.000 Euro. Das ist richtig viel Geld.
Mhm. Und noch ein wichtiger Punkt. Setzt bitte nicht alles auf eine Karte. Das heißt, nicht alles Geld in eine oder zwei oder drei Aktien stecken. Verteilt das auf möglichst viele. Das geht eben ganz gut mit so einem Aktienfonds oder mit einem ETF. Am besten weltweit. Da ist es ja auch nicht so schlimm, wenn zum Beispiel bei uns die Kurse mal fallen. Sie haben dafür aber vielleicht in Indien oder in den USA Fett zugelegt und dann gleicht sich das irgendwie aus.
Und noch ein Tipp. An die Börse gehört nur Geld, auf das ich erst in vielen Jahren zugreifen möchte. Also zum Beispiel Geld, das ich fürs Alter sparen will. Das ist auch Emanuel Mönch wichtig.
Man muss dieses Geld auch wirklich dann lange liegen lassen und darf es nicht kurzfristig brauchen. Das ist tatsächlich wichtig, einen langen Atem zu haben mit dieser Art von Investitionen, Anlage. Dann wird es sich in der langen Frist auszahlen.
Und dann kann es mir auch egal sein, ob die Kurse im Moment fallen oder steigen. Ich brauche das Geld ja nicht akut. Dann machst du auch keine Verluste, weil du ja eben nicht verkaufen musst. Ruhe bewahren, wir haben es gerade schon gesagt, ist echt das absolut Wichtigste für alle, die Geld an der Börse anlegen wollen. Und in turbulenten Zeiten muss man am besten auch die Augen zumachen und überhaupt gar nicht aufs Depot gucken. Okay, dann lass uns am Schluss nochmal zusammenfassen. Aktien bieten eine große Chance und man kann mit ihnen viel mehr verdienen als zum Beispiel mit einem Tagesgeldkonto.
Die Kurse schwanken zwar oft, erholen sich aber immer ziemlich schnell. Das heißt, man muss Ruhe bewahren und das aussitzen.
Und damit man das kann, darf man nur das Geld anlegen, das man erst später braucht.
Und um jetzt unsere Frage vom Anfang nochmal aufzugreifen, warum steigen die Kurse, wenn es der Wirtschaft schlecht geht? Börse ist einfach international und sie schaut immer nach vorn. Und dass sie das tut und dabei offenbar momentan mehrheitlich optimistisch ist, das sollte uns doch eigentlich auch optimistisch machen, oder?
Ja, optimistisch hilft immer. In der Wirtschaft sowieso, ne? Wir haben doch so oft drüber gesprochen, dass es der Kopf ist, der die Wirtschaft bestimmt. Und das hilft uns dann auch beim Anlegen wahrscheinlich.
Und wenn ihr mit Blick auf die deutsche Wirtschaft ein bisschen mehr Optimismus vertragen könnt, dann schaltet doch häufiger rein beim Plus-Minus-Podcast, weil ich finde, Anna, vielleicht geht's aber nur mir so, die letzten Folgen waren allesamt ganz schön optimistisch. Wir haben das sehr gut analysiert und dargelegt, warum es der deutschen Wirtschaft bei näherer Betrachtung, und dafür sind wir ja da in diesem Podcast, nähere Betrachtung von Sachverhalten eigentlich gar nicht so schlecht geht.
Ja, und das ist wichtig, ne? Man muss auch manchmal seinen Fokus verschieben und einfach mal von einer anderen Perspektive gucken, wenn man sonst nur schlechte Wirtschaftsnachrichten liest und sieht, dann ist es ganz gut, mal bei uns nachzugucken und ein bisschen tiefer zu graben und zu sagen, was steckt denn eigentlich dahinter?
Wenn ihr es noch nicht getan habt und vielleicht sogar zum ersten Mal reinhört, dann abonniert diesen Podcast. Das könnt ihr auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, am allerliebsten natürlich in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr Hinweise habt oder Fragen oder Kritik oder Wünsche, plus-podcast@ard.de.
Und dann sind wir jetzt an der Stelle dieses Podcasts angekommen, an der wir Danke sagen. Ein großes Dankeschön an die Autoren dieser Folge, Martina Schuster und Johannes Türmer.
Und auch ein großer Dank an die Redakteurin dieser Folge, Christine Bergmann.
Und in der Technik läuft auch alles, Michael Wagner. Dankeschön.
Und euch auch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Und natürlich haben wir am Ende dieses Podcasts auch noch einen kleinen Tipp für euch. Nachdem wir uns heute ja so viel mit dem DAX beschäftigt haben, würden wir euch gerne einen Podcast empfehlen, der mit einem anderen wichtigen Thema zu tun hat. Das ist die Politik in der EU.
Manchmal ist es ja ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was da eigentlich genau passiert. Das scheint alles oft ziemlich weit weg von uns. Umso spannender sind die exklusiven Einblicke, die der Podcast .eu bietet. Da spricht Host und EU-Korrespondentin Katrin Schmidt nicht nur über Insights aus Brüssel, sondern auch darüber, wie die EU-Politik unser aller Leben prägt.
Zu hören ist .eu wie auch unser Podcast natürlich in der ARD-Audiothek.